Früher warst du das Kellerkind und jetzt bist du ein Kontaktmonster. Anderthalb Jahre Weltreise haben dich komplett verändert.
Entweder man kommt aus seiner Schüchternheit raus und versucht, mit Leuten Kontakt zu knüpfen, oder du vereinsamst, du kriegst den Mund nicht auf und wirst richtig unglücklich, wirst dich dann wahrscheinlich entscheiden, nach Hause zu fliegen.
Gibt es da ein Gespräch oder eine Begegnung, die den kompletten Verlauf dieser Zeit verändert haben?
Also ich kann mich erinnern, extrem war es in Laos, das war mein zweiter Monat erst. Ich war noch in der Adaptionsphase, also raus aus dem Job. Ich habe alles gekündigt vorher, alles liegen gelassen. Ich bin nur mit einem Rucksack los. Ich habe eine sehr, sehr einsame Phase gehabt von 2, 3, 4 Tagen. Und 5 Tage später...
Es ist ja nicht so, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles entspannt. Es gibt ja auch wirklich krasse Situationen zwischendurch.
Ja, dann lag ich dann irgendwann auf der Straße. Meine ganze linke Seite war offen, blutüberströmt, Handy war weg. Und dann liegst du dann da erstmal im Favela. Aus diesem Panikmodus möglichst schnell rauskommen und dann strukturiert zu sagen, okay, was jetzt als nächstes? Aufstehen, aus dem Favela erstmal rausfinden, sich versuchen, die Wunden abzuwaschen, ins Hostel gehen und sich dann allmählich selbst organisieren. Das halt tausende Kilometer von der Heimat weg. Das war mein erster Tag in Südamerika. Ich hatte da noch keine Kontakte.
Patrick, welcome back.
Danke, Sebastian.
Wir sprechen heute, ich freue mich sehr, weil ich habe deine Weltreise lange Zeit über WhatsApp-Status begleitet, weil du bist ja mit mir mal gereist nach, wo waren wir?
In Wales waren wir, genau, und die Überraschungsreise.
Ja. Genau, das war übrigens eine coole Reise. Es ist schade, dass wir sowas nicht nochmal anbieten konnten. Und genau, ich habe heute Morgen mit Lina darüber gesprochen. Du warst ja schon mal hier zu Gast. Wir haben schon mal öfters über deine Reisen gesprochen. Und jetzt warst du anderthalb Jahre unterwegs. Und es war super.
Ne? Es war grandios, ja. In vielerlei Hinsicht.
Genau, und wir sprechen darüber. Und jetzt gebe ich dir mal so eine Option.
Mhm.
Zwei Optionen. Einen ganz normalen Monat in Deutschland oder... Full Moon Party in Thailand, Machu Picchu, Antarktis, Roadtrip USA. Und du sagst, das ist finanziell das Gleiche.
Ich sage, es ist finanziell das Gleiche. Wobei halt mit der Antarktis und USA schon zwei sehr, sehr große finanzielle Brecher dabei sind. Aber wenn man das dann streckt sozusagen auf mehrere Monate und da Dinge mit einbaut, die dann nicht ganz so kostspielig sind, dann würde ich sagen, dass man reisen kann, dass man super viel erleben kann, dass man grandiose Erfahrungen sammeln kann und das in einem finanziellen Rahmen, der ähnlich ist wie der in Deutschland ist.
Das ist krass. Darüber sprechen wir später nochmal mehr im Detail. Und was diese Reise so mit dir gemacht hat, zeigt, du hast geschrieben, früher warst du das Kellerkind.
Genau.
Und jetzt bist du ein Kontaktmonster. Also anderthalb Jahre Weltreise haben dich komplett verändert. Also es gibt ja so diese Neuroplastizität durch Reisen. Also neue Umgebungen bilden neue neuronale Verknüpfungen. Und was war der Moment, in dem du gemerkt hast, hey, ich bin nicht mehr der Schüchterne von früher. Also ich bin jetzt einfach komplett anders.
Ja, es gibt, glaube ich, zwei Arten, wenn du dich entscheidest, so lange zu reisen, und es sind nicht nur die anderthalb Jahre jetzt gewesen, sondern auch die 4 Jahre davor, die ich jetzt ständig am Reisen war, dann hat man irgendwann, gerade wenn man allein unterwegs ist, zwei Möglichkeiten. Entweder man kommt aus seiner Schüchternheit raus und versucht, mit Leuten Kontakt zu knüpfen, weil wir sind alle sozial orientiert, alle Menschen. Und entweder du schaffst es, aus deiner eigenen Komfortzone rauszukommen und Leute anzusprechen, auch von dir aus, nicht nur angesprochen zu werden. Entweder du schaffst das und du springst über deinen Schatten, oder du vereinsamst, du kriegst den Mund nicht auf und wirst richtig unglücklich, wirst richtig einsam, das Heimweh steigt und wirst dich dann wahrscheinlich entscheiden, nach Hause zu fliegen. Da gibt es aus meiner Sicht so diese zwei Charaktere und diese zwei Ausprägungen. Und ich habe mit der Zeit immer mehr gelernt, aus dem herauszugehen, auf Leute zuzugehen. Ich habe gemerkt, dass Leute freundlich sein können, dass sie mir helfen, dass ich super viel von anderen Leuten lernen kann. Und so habe ich so allmählich meine eigene Komfortzone, was das Thema soziale Kontakte, Kontakt mit fremden Menschen, immer weiter sozusagen aufgebläht. Das ist wie so eine Bubble, die immer größer wird. Die eigene Komfortzone sozusagen. Und man traut sich immer mehr, man wird immer mutiger. Und ja, das führt dann irgendwann dazu, dass man sukzessive lernt, viel, viel besser mit anderen Menschen umzugehen. Und das Coole daran ist, dass man das selbst so in dem Moment gar nicht merkt. Aber wenn man dann zurück ist oder wenn man dann einen Vergleichsmoment hat, wo man sagt, boah ja, früher hätte ich das jetzt anders gemacht, dann wird einem erst so richtig bewusst, was man für einen riesengroßen Schritt gemacht hat. Und das ist etwas, was mich heute immer noch fasziniert, dass ja, seitdem ich zurück bin, immer mal wieder zurückblicke und sage, okay, das hätte ich jetzt, die Situation hätte ich jetzt ganz anders gemacht. Da hätte ich jetzt vielleicht die Person gar nicht angesprochen. Oder wenn ich manchmal in Deutschland, so wie es nun mal ist, ne, also ja, unfreundliche Menschen sehe, dass ich trotzdem auf sie zugehe und mit einer gewissen Freundlichkeit dann ja sie dazu auch bringe, in Gespräche zu kommen, ein Lächeln zu bekommen. Und das sind so Dinge, die sich grundlegend verändert haben.
Ist das etwas, was man aktiv lernen kann?
Ich glaube, es ist ein Mix. Also es ist ein Bewusstsein, Awareness, das ist ein ganz großes Wort, was mich auch durch die gesamte Reise sozusagen begleitet hat. Wenn man sich dessen bewusst ist sozusagen, in welchen Situationen man gerade ist, wenn man das Bewusstsein hat, dass man mit einer positiven Grundausstrahlung, dass das auch wirken kann auf andere Leute, da kann man das schon lernen, da kann man da schon aktiv dazu beitragen. Und der zweite Teil ist dann trotzdem eine Art Passivität, weil wenn du das erstmal so in deine Persönlichkeit, in dein Mindset integriert hast, diese grundlegende Positivität, dann strahlt das auch passiv, dann strahlt das auch unterbewusst so aus, dass dich Menschen auch ganz anders wahrnehmen als wahrscheinlich davor.
Du bist der Meinung, dass Reisen einen Großteil dazu beigetragen hat, dass du heute so bist?
Also bei mir persönlich ist es so, dass das Reisen fast alles von dem mit mir gemacht hat, was ich heute so an mir selbst schätze und was, glaube ich, auch andere an mir schätzen. Und deswegen bin ich da super dankbar, dass ich schon vor 12, 13 Jahren den riesengroßen Schritt gemacht habe und so klassisch Work and Travel in Australien gemacht habe. Und dass da sozusagen dieser Pfad begonnen hat. Und ja, wie du siehst, in Australien gewesen, verschiedene Wanderurlaube gemacht, mit dir und Line unterwegs gewesen in Wales und jetzt diese Weltreise gemacht. Also es hört nie auf und es ist wirklich die kontinuierliche Weiterentwicklung, diese kontinuierliche persönliche Weiterentwicklung, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, was ich vielleicht vor 13 Jahren an dem Strand am Bondi Beach in Sydney gemacht habe. Aber ich merke in meiner Persönlichkeit, wie sehr es mich dann doch geprägt und auch verändert und auch wie sehr ich mich weiterentwickelt habe. Und das ist etwas, was ich aus den Reisen immer wieder mitnehme und wo ich heute noch wachse und wachse und wachse.
Du hast ja vorhin gesagt, also es gibt ja diese zwei Arten von Persönlichkeiten und wenn man halt eher so zu dieser introvertierten, man zieht sich zurück und dann wächst natürlich auch das Heimweh und so weiter. Es hat Persönlichkeitsgründe zu tun und manchmal hat es aber auch damit zu tun, dass der mentale Rucksack, also du hast einmal deinen Backpack, genau, der mit 15 bis 20 Kilo irgendwie gefüllt ist und dann hast du aber halt auch nochmal diesen anderen Rucksack, der deutlich schwerer ist, den aber niemand sieht. Und ich habe gestern ein Gespräch geführt mit Carina. Die hat ein Buch geschrieben über ihre Reise im Leben, aber halt auch ihre Weltreise. Und da ist es auch ein ähnliches Ding. Man muss erst so auch an diesen mentalen Rucksack so ein bisschen drangehen, den sukzessive abarbeiten, um dann freier später zu sein und auch alles ein bisschen mehr genießen zu können. Also die Probleme reisen mit. Und wenn man so lange unterwegs ist und auch lange zwischendurch alleine ist, dann hat man auch ganz viel Zeit, diesen Raum, der da ist, mit seinen Gedanken noch mehr zu füllen. Und das wird dann immer enger, 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 enger. Was ist das? Wie ist das bei dir gewesen? Ist das auch so ein Thema gewesen?
Absolut, absolut. Das ist bei mir sogar ein zentrales Thema gewesen. Gerade, ich würde gerade sagen, als Solo-Traveler kommt man vermehrt in diese Situation, dass man einfach super viel Zeit auch mit sich verbringt. Und ich versuche das immer anderen Leuten so ein bisschen transparenter zu machen, indem ich sage, dass genauso wie du gesagt hast, dass man nicht nur den physischen Backpack mitnimmt, sondern auch den mentalen Backpack sozusagen. Und sage mal so ganz plakativ, ja, ich packe meinen Rucksack und packe ein mein Leben. Also es ist nicht so, dass man all die Probleme zu Hause lassen kann, wie vielleicht in einem Urlaub, wo man mal 2-3 Wochen komplett abschalten kann und dann sozusagen wieder in die gewohnte Umgebung zurückkommt. Nein, wenn man sich entscheidet, so eine Reise zu machen, wenn man sich entscheidet, einen One-Way-Flight irgendwo hinzubuchen, ohne zu wissen, wann man wiederkommt, dann nimmt man wirklich das gesamte Leben mit und das und all die Probleme, all die Issues, all die Stärken, all die Schwächen, all die Opportunities, man nimmt alles mit und man hat, das kann ich versprechen, gerade als Solo-Traveler, genügend Situationen, wo man mit sich selbst beschäftigt ist, wo man eben nicht umgeben sein möchte auch von anderen Leuten. Und das bietet eine großartige Gelegenheit, sozusagen das eigene Leben, so das eigene Mindset zu ordnen, zu strukturieren, sich Gedanken darüber zu machen, was möchte ich eigentlich, was ist mir wichtig. Und das kann sehr beklemmend sein, ja, weil wenn du, ich hatte auch Tage, wo ich 2-3 Tage mit fast niemandem gesprochen habe, gerade in Regionen so Ostasien, ungefähr so Japan, Korea, wo die Leute nicht so offen sind wie in anderen Regionen der Welt. Da bin ich bewusst hingeflogen, hatte ich vorher nicht auf dem Schirm, aber bin ich bewusst hingeflogen, um viel Me-Time auch zu haben, um mich ja auch zu erholen von den Eindrücken, die ich vorher schon gesammelt habe. Und deswegen ist das etwas, was super wichtig ist und was super wertvoll ist, wenn man da erstmal durch ist, weil auch da wieder dieses Thema Bewusstsein, dieses Thema Awareness, was man möchte, was einem wichtig ist, wo man hin möchte, so die Prioritäten fürs eigene Leben zu setzen, das ist so powerful, weil man danach ja diese ganze Energie mitnehmen kann für das weitere Leben und für die Abschnitte danach.
Ich finde, du hast gerade auch diesen Schlüsselsatz gesagt, das eine ist ein Urlaub, wo du halt kurze Zeit dich ablenken kannst. Das ist dann relativ einfach, indem du halt immer wieder weiter konsumierst, dich ablenkst, Leute, Aktivitäten. Und dann kommt aber irgendwann der Punkt, wo du halt diesen Raum nicht ständig füllen kannst. Und sobald da so ein kleines bisschen Luft entsteht, weil du halt eben diesen Raum nicht mehr füllen kannst, dann kommt sofort dieser Gedanken, ja. Dann fängt der Kopf an zu arbeiten und dann wird alles weiter runtergedrückt und dann musst du erst einmal daran arbeiten, damit sich das alles so wieder so entfalten kann, damit du halt eben diese Energie halt für andere Sachen hast. Und ich finde das, ich glaube, jeder, der jetzt gerade zuhört und schon mal länger auf Reisen, also wirklich Reisen war, der kennt diesen Moment ganz genau und dass es halt auch manchmal auch nicht so schön ist und weil das Leben halt eben, man hat halt einfach seine, also ich glaube, jeder hat ja seine eigenen Trauma, egal wie groß und klein sie sind, aber sie sind die eigenen realen Trauma und die tun weh. Man darf die auch nicht mit anderen Menschen und anderen Trauma vergleichen, weil das ist ja dein eigenes Leben und deine eigenen Gefühle und man muss an diesen Dingen arbeiten. Und wenn man halt einmal, glaube ich, diesen Moment überwunden hat, wo man damit in irgendeiner Art und Weise in Ordnung ist, weil weggehen sie ja nicht, dann macht es wieder richtig Spaß.
Absolut. Also kann ich nur unterstreichen. Das ist definitiv so. Man darf halt nicht vergessen, bei so einer Reise, wenn es heißt, dass man das ganze Leben mitnimmt, dann nimmt man ja auch all die negativen Effekte mit, die mal auftreten können, die bei uns allen im Alltag ja auch passieren. Also natürlich ist es mir passiert, dass ich mich mal einsam gefühlt habe, dass ich mal nicht Anschluss gefunden habe, dass ich mal mit Magen-Darm irgendwo im Bett lag, dass ich erkältet war, dass ich mal nicht so schöne Erfahrungen hatte. Das gehört alles dazu. Aber wenn man da durchgeht, wenn man da auch wieder das Bewusstsein hat, dass das Phasen sind, durch die man durchgehen muss und aus denen man dann aber auch wachsen kann und super viel lernen kann, dann ist das etwas, was einen nachhaltig in der eigenen Persönlichkeit halt so verändert und so resilient auch macht, dass man auf Situationen, die einem dann vielleicht so ein bisschen banal vorkommen, wie die Deutsche Bahn ist ein bisschen zu spät beispielsweise oder an der Supermarktkasse dauert es ein bisschen länger, dass einem solche Themen dann gar nicht mehr so richtig berühren, weil man auf ein ganz anderes Level gekommen ist.
Ich glaube, es ist so lustig, dass du das so sagst, weil also ich bin ja viel unterwegs für unsere Gruppenreisen und ich nutze immer einen Anbieter am Hamburger Flughafen für Valet Park and Fly. Das heißt, also weil ich ja so früh morgens fliege, fahre ich immer an den Terminal, dann rufe ich da 20 Minuten vorher an, sage dem Bescheid, dass ich komme und dann stehen die Jungs von MSF Park and Fly, Shoutout an die, weil die wirklich richtig cool sind, und dann stehen die da und dann holen die meinen Wagen ab und dann fahren die den zu sich auf den Hof und wenn ich dann lande, dann rufe ich genauso an und dann stehen die halt eben auch da. Und manchmal dauert es halt irgendwie so 20, 30 Minuten. Und ich habe einen langen Tag, ich bin 24 Stunden oder noch länger unterwegs gewesen. Ich bin müde, ich will einfach nur noch nach Hause. Und ich stehe ja nicht alleine da, sondern stehen ja auch irgendwie andere Leute da, die manchmal länger, manchmal weniger als die unterwegs waren. Und die regen sich immer so auf. Und ich immer so, Leute, also nicht zu den Leuten, sondern ich sage immer den Leuten am Telefon bei MSF, sage ich immer, entspannt euch. Wenn das jetzt 20 Minuten dauert, dann dauert es 20 Minuten. Dadurch geht meine Welt jetzt einfach nicht unter. Also ja, ich will nach Hause, aber ob ich jetzt, und ich will zu meiner Familie, aber ob ich jetzt 20 Minuten später da bin oder nicht, das verändert mich jetzt nicht oder das verändert jetzt nichts anderes. Und das ist einfach so, und andere Leute sind so, das heißt hier Valet, ich bin gerade gelandet, ich rufe extra vorher an, zweimal, warum? Und ich denke mir so, oh. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das, also, aber das ist, scheint ja so ein bisschen durch das Reisen gekommen zu sein, dass man so anders auf diese, weil es gibt, man hat einfach so viel auf der Welt gesehen, darüber kommen wir gleich auch nochmal zu sprechen. Dir ist ja, du hast so viel gesehen, aber du hast ja auch so viel erlebt. Also ist nicht, wo ist dir in Buenos Aires, ist dir das Handy geklaut worden, bist du überfallen worden,
ja, genau, bewaffnet richtig,
oder so?
Genau.
Und also es ist ja nicht so, als wenn alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles entspannt. Es gibt ja auch wirklich krasse Situationen zwischendurch und trotzdem, und also ich meine, ich kann das nur bei dir in dem Fall über WhatsApp-Status verfolgen. Und ich weiß nicht ganz genau, wie deine Reaktion gewesen ist, aber sie hörte sich so, ja Leute, Handy ist weg, ich bin erstmal ein paar Tage nicht erreichbar und dann kommen irgendwie 5 Tage später, also ist alles gut und dann kommen 5 Tage später dann ein paar neue Bilder so, okay, ich bin wieder erreichbar, hier. Zack, das ist passiert.
Genau. Und das ist aber auch ein super gutes Beispiel, an dem man dann auch selbst sieht, sag ich mal, wie stark man wächst, wie stark man auch lernen kann aus solchen Situationen. Ich meine, da wurde ich ja mal am allerersten Tag in Südamerika direkt am helllichten Tage überfallen in dem Favela. Also bitte, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kein Favela gehen.
War das in Buenos Aires oder war das
in Rio?
Buenos Aires,
in Retiro Bus Station. Also war mein eigener Fehler auch, weil ich gar nicht so richtig wusste, wo ich eigentlich bin. Und ja, dann lag ich da dann irgendwann auf der Straße. Meine ganze linke Seite war offen, blutüberströmt, Handy war weg. Und dann liegst du dann da erstmal im Favela. Aber auch dann geht's weiter. Und dann so dieses Mindset zu haben, okay, aus diesem Panikmodus möglichst schnell rauskommen und dann strukturiert zu sagen, okay, was jetzt als nächstes? Aufstehen, aus dem Favela erstmal rausfinden, sich versuchen, die Wunden abzuwaschen, ins Hostel gehen und sich dann allmählich selbst organisieren und das halt tausende Kilometer von der Heimat weg. Das war mein erster Tag in Südamerika, ich hatte da noch keine Kontakte. Aber wenn man da so einen Plan für sich hat und auch die Ruhe bewahrt, dann ist das etwas, was einem für die Zukunft so viel hilft. Weil wenn man, und ich denke da heute ab und zu noch dran, wenn ich hier eine schwierige Situation habe, egal ob im beruflichen oder im privaten Kontext, da denke ich immer wieder zurück und sage, ja, aber einen Überfall in Buenos Aires, den habe ich auch gut überstanden. Da bin ich gut rausgekommen, da habe ich super viel gelernt. Mir ist danach in 4 Monaten Südamerika nichts mehr passiert. Ich würde auch weiterhin sagen, dass es viel, viel sicherer ist, als der Ruf ist, der gesamte Kontinent, wenn man GMV, gesunden Menschenverstand, anwendet. Und das ist etwas, was mich so, so weitergebracht hat, wo ich immer noch zurückdenke. Und ich sage oft, dass ich werde ja immer wie nach Highlights gefragt. Und viele Leute haben dann so die super krassen Highlights so im Kopf. Bei mir ist es sicherlich mit die Antarktis gewesen. Etwas, wo wenige Leute, glaube ich, bislang in ihrem Leben waren. Aber oft ist es bei mir so, dass ich oft eigentlich an die Lowlights denke. Also die Dinge, aus denen ich am meisten gelernt habe, die für mich dann irgendwie Highlights sind. Weil das ist etwas, was nachhaltiger bleiben wird als die richtigen Highlights so hinsichtlich der schönen Natur, der schönen Städte, der tollen Menschen etc. Es sind oft die Lowlights in Anführungsstrichen, die am Ende wirklich Highlights sind, weil sie etwas mit dir als Menschen machen. Und deswegen ist es immer noch so, dass ich viele ja sogenannte Lowlights im Kopf habe und die eigentlich umdrehe und sage, für mich sind das persönliche Highlights.
Weil du draus gewachsen bist.
Genau.
Du hast ja, bist du, glaube ich, gerade so ein bisschen im Umschwung, aber du hast ja auch so beruflich viel mit dem Thema Sicherheit zu tun. Und im Gegenteil, im Privatleben lebst du ja so diesen kompletten Flow, Freiheit, ich lasse mich treiben, heute hier, morgen da, schauen wir mal, was möglich ist. Wie passt das zusammen?
Also man sagt ja oft so dieses Thema, ja, Sicherheit und Freiheit sind so zwei verschiedene, sind so wie Yin und Yang sozusagen. Und ja, beruflich bin ich so im Bereich Security tatsächlich tätig. Reisebedingt und privat habe ich mich in eine komplett andere Richtung entwickelt. Meint man erstmal. Wobei ich schon die These aufstellen würde, dass es bei mir persönlich so ist, dass mir diese Freiheit, die ich jetzt auch auf der Weltreise ganz extrem hatte, auch unglaublich viel Sicherheit gibt. Ich vergleiche das immer so, man kennt ja auch den Butterfly-Effekt, also diesen Schmetterling als ein Tier, der so wild durch die Gegend fliegt, nicht so richtig weiß, wo er jetzt genau hin will. Aber dadurch, dass er sich in einem Raum bewegt, von A nach B, nach C, nach D, bis hin zu Z und nicht so richtig weiß, wo ich genau hin will. Das gibt mir als freiheitsbewusster Mensch unglaublich viel, viel Sicherheit. Und deswegen würde ich die beiden Begriffe gar nicht so gegensätzlich sehen, sondern in meinem Fall sehr, sehr eng verwandt. Und das war aber auch ein Weg dahin, weil wir als Deutsche, sage ich mal, eher ein sehr sicherheitsbewusstes, ein sehr planerisches Mindset haben. Also es muss viel organisiert sein. Das ja, wirst du wahrscheinlich auf deinen Gruppenreisen merken, dass doch viele, viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer vermutlich schon noch sehr, sehr planerisch orientiert sind, brauchen Guidance. Was machen wir jetzt heute? Was gibt's heute zu essen? Was machen wir morgen konkret? Und das ist so etwas, was in unserem Mindset so im Allgemeinen tief verankert ist. Und das ist so etwas, wo ich auch merke, dass ich mich davon gelöst habe und sage, meine perfekte Reise und auch mein perfekter Urlaub besteht darin, möglichst wenig zu planen, möglichst viel geschehen zu lassen. Weil wenn man mit einer gewissen positiven Einstellung da rangeht, dann passieren einem Dinge, die man vorher nie erwartet hätte. Und die unvorhergesehenen Dinge sind meistens ja immer die schönsten Dinge. Und ja, von daher hat das erstmal vielleicht ein bisschen weniger mit dem Thema Sicherheit zu tun, mit dem Thema einen Plan haben. Aber im Prinzip, wenn man da so ein bisschen die Offenheit zeigt, auch darüber hinauszugehen, über den Tellerrand hinauszuschauen und sich da offener gestalten, eben nicht so viel im Voraus zu planen, boah, das ist so ein Gamechanger, das ist so ein Accelerator, wo man sagt, ja, da kann ich jetzt so richtig rauswachsen, da kommen die Erlebnisse, da kommen die Experiences, die einem auch dann im Gedächtnis bleiben.
Weil das natürlich auch Raum schafft für neue Erlebnisse, ne? Indem man halt eben nicht, ich muss das machen, gibst du dem Ganzen natürlich halt auch Raum für Empfehlungen anderer, für Kontakte, so für zu sehen, wo könnte diese Reise denn noch hinführen. Lustigerweise ist das bei den Gruppenreisen, was du gerade angesprochen hast, habe ich beides. Ich habe die Leute, die alles wissen wollen, die am Abend vorher fragen, wie ist das nochmal morgen und wann müssen wir nochmal und so weiter. Und es gibt die, die eine Gruppenreise buchen wegen der absoluten Freiheit, weil sie sich um gar nichts kümmern müssen und einfach im Flow sind. Es gibt jemanden, der ihnen einfach sagt, was zu tun ist. Also es ist super interessant, das zu beobachten. Und man merkt auch ganz schnell, wer in welchem Team ist, Und aber ich finde das richtig, richtig cool, weil beide haben auch, also ist auch beides okay. Und ich kann mich da richtig gut drauf einstellen, wer braucht Guidance, wer braucht die ganzen Informationen und wem muss ich einfach nur sagen, du bist mal auf, das ist eigentlich das Einzige, was du wissen musst, ist, dass du um 5.30 Uhr aufstehen musst, damit wir um 6 Uhr die Safari machen. Das ist alles, was du brauchst. Danach läuft alles wie im Flow. Mhm.
Ja, und das ist ja auch,
soll ich dich wecken?
Das ist ja auch einer der großen Benefits von Gruppenreisen, dass ja dann auch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch voneinander lernen können und dann auch merken, ja, okay, jetzt habe ich da ganz andere Typen von Menschen, mit denen ich auch zusammen auskommen muss. Und das ist auch etwas, was man als Solo-Traveler auch bei so einer langen Reise ja auch immer, immer wieder aushalten darf und teilweise auch muss, dass man mit Leuten zu tun hat, mit denen man ja im normalen Leben in Anführungsstrichen vielleicht nicht so zu tun hat. Sei es von der Nationalität her, kulturell bedingt etc., aber auch von der Persönlichkeit her. Und dann aber so dieses Mindset zu entwickeln, okay, und auch diese Einschätzung zu haben, das ist jetzt so ein gewisser Typ von Mensch, mit dem kann ich jetzt so umgehen und das ist ein anderer Typ, mit dem muss ich etwas anders umgehen, ist etwas, was einem auch in der Zukunft dann extrem hilft, wenn es darum geht, mit Menschen zu tun zu haben. Und das ist ja beruflich bedingt bei ganz vielen Leuten bei uns. Und auch da ist es so dieses immer wieder einstellen auf neue Leute, auf andere Kulturen, andere Sprachen, andere Gewohnheiten und auch so ein bisschen aus dem Blickwinkel Deutschland/Europa rauskommen, so ein bisschen zu schauen, wie leben eigentlich andere Menschen und da auch die Offenheit zu zeigen, ist etwas, was ja sowohl bei Gruppenreisen als auch bei so einer langen Reise ja super, super wertvoll ist.
Ja, du hast ja, und das gekoppelt mit diesem Butterfly-Effekt, von dem du gerade gesprochen hast, gibt es da ein Gespräch oder eine Begegnung in diesen anderthalb Jahren, in denen du jetzt unterwegs gewesen bist oder vielleicht auch längerfristig auf deine letzten 10 Jahre des Reisens, die den kompletten Verlauf dieser Zeit verändert haben, wo du gesagt hast, also ich hatte ja eigentlich diesen Plan, aber dieses Gespräch hat irgendwie mich in eine ganz andere Richtung geschickt.
Es gab laufend solche Gespräche. Ich habe mich auch zu einer Persönlichkeit entwickelt, die, und das schätze ich auch sehr, sehr an Travelern, die innerhalb von, wenn ich das merke bei anderen Personen, bin ich innerhalb von 5 bis 10 Minuten auf einer Gesprächstiefe, wo man sich nahezu alles erzählt. Und deswegen hatte ich mehrere solche Situationen, wo ich mich habe inspirieren lassen von anderen Leuten, von wegen, wie macht ihr das? Wo geht's jetzt hin? Oder wie habt ihr euch weiterentwickelt? Und also ich kann mich erinnern, extrem war es in Laos, das war mein zweiter Monat erst, ganz am Anfang. Ich war noch in der Adaptionsphase, also raus aus dem Job. Ich habe alles gekündigt vorher, alles liegen gelassen. Ich bin nur mit einem Rucksack los, habe dann 4 Wochen erstmal gebraucht, um in diesen Reiseflow zu kommen. Habe eine sehr, sehr einsame Phase gehabt von 2, 3, 4 Tagen, wo ich es irgendwie nicht geschafft habe, mit Leuten zu connecten. Und 5 Tage später habe ich dann 2 super coole Mädels aus Deutschland kennengelernt, mit denen ich innerhalb von 10 Minuten sofort auf einer Gesprächsebene war, wo wir uns über alles unterhalten haben. Wir haben uns über das Thema Reisemüdigkeit, Travel Flow, was Reisen mit einem macht, unterhalten. Natürlich auch über den Standardweg, also wo waren sie, wo wollen sie hin. Und das sind so Dinge, die innerhalb kürzester Zeit entstanden sind, wo ich gemerkt habe, ja, man muss durch eine negative Phase vielleicht mal durchgehen. Und dann trifft man aber wieder die richtigen Leute. Man lässt sich inspirieren. Ich habe meine Reisepläne geändert, bin dann aus Südostasien nach Ostasien geflogen, weil ich da super viel coole Inspiration bekommen habe. Und ja, und wenn du dann irgendwo auf dem Machu Picchu zum Beispiel stehst und dich da mit Leuten unterhältst und deren Lebensgeschichte hörst und hörst, wie die da hingekommen sind, was für Strapazen sie auf sich genommen haben, was sie daraus gelernt haben und wie sie sich entwickelt haben, dann sind das so laufend verschiedene Gespräche, die einem ja super viel bringen, weshalb ich auch immer wieder dazu animieren würde, kommuniziert, sprecht so viel wie möglich mit anderen Menschen und nicht nur über oberflächliche Dinge, sondern wirklich über tiefe persönliche Dinge, wenn ihr merkt, dass die Person dazu bereit ist, weil da lernt man am meisten draus.
Ja, absolut. Also es sind ja auch wirklich diese schönen Momente und damit entstehen ja auch wirklich richtig gute Beziehungen. in dem Moment. Gibt es auch, also du hast ja gerade am Anfang auch gesagt, dieses, du hast gebraucht, um in diesen Travel Flow reinzukommen. Und da ist auch nochmal dieser Vergleich zu Urlaub und einer Reise. Das ist ganz wichtig, dass wenn jetzt jemand überlegt, so ein Sabbatical zu machen oder wirklich eine Open-End-Weltreise, keine Ahnung, wie lange ich unterwegs bin, ich habe X Amount von Euro gespart, dass wenn man sich in den Flieger setzt, nicht sofort dieser Travel-Flow eintritt, nicht sofort die Freiheit eintritt. Wie lange hat es gedauert, bis du frei warst?
Bei mir hat es ungefähr 4 bis 5 Wochen gedauert. Also ich hatte mich, als ich im Januar 24 losgeflogen bin, bewusst dazu entschieden, in Thailand zu starten. Einem Land, wo ich vorher schon 2-3 Mal war, was ich ungefähr schon kannte. Eben genau aus dem Grund, weil ich wusste, dass es ein bisschen an Zeit brauchen wird, bis ich so all die ganzen Abschiede, die Kündigung vom Job, Kündigung der Wohnung und Verkaufen des Autos und das Loswerden aller Dinge, die ich zu Hause hatte, das braucht Zeit. Das war mir vorher schon bewusst und deswegen habe ich mich bewusst dazu entschieden, in ein Land zu reisen, wo ich schon war. Und selbst da hat es dann so 4-5 Wochen gedauert, bis ich so gemerkt habe, okay, ich habe mich mental dann so langsam bin ich aus diesem Urlaubsmodus in den Reisemodus gekommen. Denn am Anfang fühlt sich das immer noch sehr, sehr abenteuerlich an und man, selbst ich hatte so die Gedanken, ja, wann geht's denn jetzt wieder zurück? Weil es ja eigentlich erstmal so ein 2-3-wöchiger Urlaub ist. Und dann aber irgendwann nach 4-5 Wochen, so eine Zeit, wo es dann über den normalen Urlaub hinausgeht, dann macht das irgendwann einen Klick und man realisiert, okay, ja, es ist kein Urlaub, es ist die Reise. Ich habe jetzt alles mit mir mitgenommen und muss mich jetzt hier auf eine Situation einstellen oder darf, weil es ja immer noch ein Privileg ist, dass es eben nicht endet, sondern dass es weitergeht. Und diesen Change, das hat bei mir so 4-5 Wochen gedauert, mag bei anderen auch schon etwas schneller gehen. Ich bin mir aber sicher, dass das vielen anderen auch so geht, dass man erstmal sich von dem befreien muss, was in der Vergangenheit passiert ist. Und sobald man das gemacht hat, ist man dann so im Travel Flow drin, dann weiß man auch, wie es funktioniert. Man wird auch immer sicherer sozusagen, was das Buchen von Transportmitteln, Unterkünften, das Kennenlernen von Leuten, das Buchen von Aktivitäten. Man hat ja immer mehr Erfahrung darin und dann kommt man irgendwann in so einen richtigen Flow. Und ja, Follow the Flow ist auch eins meiner Mottos, die ich auf der Reise verfolgt habe. Und dann habe ich mich wirklich treiben lassen.
Kannst du dieses Gefühl dieser Freiheit, dass man hat seinen ganzen Alltag zurückgelassen und man muss gar nichts mehr, außer essen, atmen und auf Toilette gehen und trinken. Also kannst du das zusammenfassen, was das für ein Gefühl ist, wie sich das anfühlt?
Also erstmal ist es ein wirklich großartiges Gefühl, also total selbstbestimmt zu sein. Wahrscheinlich auch einer der größten Vorteile, wenn man tatsächlich allein reist. Denn man hat niemanden, der einem etwas bestimmt. Das ist das Positive. Man muss sich aber auch darüber bewusst sein, dass man alles in der Eigenverantwortung hat. Das heißt also, dass es auch niemanden gibt, der einem Entscheidungen abnimmt. Aber eben genau in der Lage zu sein und das theoretisch 24/7 eigene Entscheidungen zu treffen, was man macht, wann man etwas macht, wann man sich dazu entscheidet, etwas zu buchen, wann man eben nichts bucht, wann man in ein Café geht, wann man jemanden anspricht, wann man Aktivitäten so richtig plant. Das ist etwas, was einem unglaublich viel Freiheit gibt und irgendwann auch eine gewisse Art von Gelassenheit und auch eine Art von Sicherheit, denn wenn man einen solchen Lebensstil hat, dann vertraut man auch dem Leben. Also man vertraut, okay, wenn ich jetzt morgen noch nichts geplant habe, dann wird schon etwas Cooles, es wird sich schon etwas Cooles ergeben. Und wenn nicht, dann habe ich immer noch mich selbst, dann habe ich immer noch meine eigenen Themen, dann habe ich meine Bücher, dann habe ich meine Podcasts, dann habe ich das, was ich für mich selbst persönlich machen möchte, als ein Fallback, der nicht besser sein könnte. Und wenn man so diese Flexibilität, diese Offenheit zeigt, dann dann ist das etwas, was für mich dann so ein richtiges Freiheitsgefühl darstellt.
Wir sprechen ja später auch nochmal so ein bisschen über Thema Budget. Was kostet das Ganze? Weil wir haben ja ganz am Anfang mal angefangen, du hast gesagt, das Leben in Deutschland ist teurer als so eine Reise. Und da stellt sich aber auch die Frage, wenn man ja, das Budget bleibt ja erst einmal begrenzt, beziehungsweise wird ja eigentlich immer weniger. Und wenn man dann an diesem Punkt ist der Freiheit, wo man ja so gesehen alles machen kann, was man möchte, hat man ja immer doch noch einen begrenzenden Faktor, nämlich das Thema Geld. Und dann ist immer so die Frage so, wie ist das bei dir so gewesen? Macht man dann auch wirklich jeden Tag was oder lässt man sich auch treiben und sagt so, ah, weißt du was, so den Yen und den Baht und den Rand und den Dollar, den sparen wir uns und wir chillen jetzt einfach mal ein bisschen.
Also gibt es beides natürlich. Auch da würde ich wieder sagen, dass das auch so eine Art Alltagssituation ist. Also auch bei uns zu Hause machen wir ja nicht jeden Tag etwas und geben nicht jeden Tag Unmengen von Geld aus. Auch hier in Deutschland oder in anderen Ländern brauchen wir auch gewisse Ruhephasen, gewisse Phasen, wo man so denkt, oh ja, heute bleibe ich in meiner Unterkunft, heute bleibe ich auf der Couch zum Beispiel. Und natürlich ist es so, dass das Budget, dass das Geld ein limitierender Faktor ist, der auch immer mitreißt, natürlich. Und es war jetzt nicht so, dass ich überschwänglich viel Geld hatte, weil wenn man über einen solch langen Zeitraum unterwegs ist, dann ist das etwas, worauf man achten muss. Auf der anderen Seite, was ich auch so für mich festgestellt habe, ist, dass es so viele Dinge auf dem Planeten gibt, die einem richtig Spaß machen können und die gar nicht so viel Geld kosten. Also wenn ich zu einem Strand gehe und dort mich einen Tag erhole, wenn ich in den Unterkünften Leute kennenlerne, wenn ich in einem Café sitze und mir einen Kaffee bestelle zum Beispiel. Oder wenn ich wandern gehe, eines der Dinge, die ich liebe, dann zahlst du vielleicht eine Entry-Fee für einen Nationalpark und kannst dich dort dann aber meistens komplett frei bewegen und hast einen Tag, wo du Natur hast, wo du Leute kennenlernen kannst, wo du hoffentlich viel von der Tierwelt auch sehen kannst und das alles für gar nicht so viel Geld. Und man lernt auf der Reise auch so ein bisschen, sich mit weniger zufrieden zu geben. Eben auch, weil man den Budgetfaktor natürlich im Hinterkopf hat. Aber im Prinzip ist es so, wenn ich so zurückblicke auf die anderthalb Jahre, gibt es nur ganz, ganz wenige Dinge, von denen ich sagen würde, das konnte ich jetzt nicht machen, weil es zu teuer war.
Und wir haben ja gerade zu dem Thema Travel Flow gesprochen. Wie kommt man eigentlich rein? Und du hast ja auch gesagt, du hast dann diese zwei Mädels in Laos kennengelernt, wo ja auch so ein Thema zu Travel Fatigue so ein bisschen gesprochen habt. Und das kommt so, wenn ich daran denke, so was mache ich heute eigentlich? Und Geld ist so ein begrenzender Faktor und so weiter. Kommt aber auch noch dieser Moment, wo du einfach auch überhaupt gar keinen Bock hast, was zu machen, wo du gesagt hast, so, dann habe ich meinen Podcast, dann habe ich mein Buch und da kommt Travel Fatigue halt eben mit ins Spiel. Ein Phänomen, das ich sehr, sehr gut kenne. Ich bin früher mal auch so auf Weltreise gewesen. Ich habe dann irgendwie nach wie vielen Monaten dann irgendwann gesagt, so, boah, ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr. Und damals war ich noch nicht so weit, so tief in diesem Game drin und habe mir dann eine Wohnung in dem Ort geholt, in dem du vorher gewohnt hast, in Hannover. Und dann dachte ich irgendwann so, wie ist das denn passiert? Was mache ich hier? Weil ich einfach mich wieder danach gesehnt habe, nach einer Routine. Lass uns über Travel Fatigue sprechen. Anderthalb Jahre sind eine lange, lange Zeit. Wie bist du mit diesem Thema umgegangen?
Erstmal bin ich mit dem Thema, ich wiederhole mich da, bewusst umgegangen. Also ich habe mich vorher schon mit dem Thema auch auseinandergesetzt. Ich bin aber auch interessiert generell an auch psychologischen Themen. Von daher ist das etwas, worauf ich mich auch vor der Reise vorbereiten wollte. Natürlich ist dann die praktische Umsetzung eine ganz andere. Also man muss erstmal merken, dass man wirklich müde ist. Das ist oft so ein schleichender Prozess, der wahrscheinlich auch dauert, ihn so richtig wahrzunehmen. Aber ich bin sehr bewusst mit dem Thema umgegangen. Ich habe mir bewusst auch Pausen gesetzt. Ich habe mir bewusst in kleineren Situationen irgendwann gesagt, okay, ich muss jetzt in einem Hostel zum Beispiel nicht mit allen Leuten reden. Ich muss mir auch Zeit für mich nehmen. Ich bestimme selbst, mit wem ich kommuniziere und wo ich Pausen brauche. Und ich habe zum Beispiel genauso wie du anscheinend in Hannover habe ich mir auf der Reise auch einen Monat zum Beispiel genommen. Also nach 5 Monaten in Asien habe ich gesagt, okay, jetzt wäre so ein Break gut. Und habe mir in Indonesien auf Bali eine Unterkunft gesucht, in der ich einen Monat...
Hätte ich auch machen sollen. Hannover war doof.
Hannover, ja.
Aber es war ein Zwischenstopp und auf einmal bist du da und denkst so, hey, how did that happen? Und es war aber
ganz ja, gut. Da kann man sich gut erholen, glaube ich, weil man nicht so viele Eindrücke von außen hat.
Gibt es genau, nicht so viele Eindrücke.
Obwohl ich empfehlen würde, auch mal nach Hannover zu kommen. Also die Stadt ist viel schöner, als das Image ist. Aber das wäre wahrscheinlich ein anderer Podcast. Hannover war da ein bisschen weit weg. Als ich in Indonesien war, habe ich aber das Gefühl gehabt, okay, jetzt wäre so ein Monat gut. Habe mir auf Bali dann die Zeit genommen und habe mir eine Unterkunft geholt, einen Private Dorm, den ich gar nicht so oft hatte, für einen Monat lang. Ich habe das Reisen komplett eingestellt und ich habe mir Routinen aufgebaut. Ich habe viel Sport gemacht, ich habe mir Stammrestaurants, Stammcafés gesucht, ich habe viel mit Locals zu tun gehabt, ganz wenig nur mit Travelern und habe bewusst einen Monat eingesetzt, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt nichts erleben, ich möchte mich auf mich konzentrieren, möchte mich sozusagen erholen, möchte neue Energie sammeln, um dann auch wieder die Eindrücke, die man sammelt, die Begegnungen, die man macht, auch wieder so richtig wahrnehmen zu können. Das ist ein Thema, was man total unterschätzt. Ich habe irgendwann gemerkt, gerade in Südostasien, wo auch viele Backpacker unterwegs sind, dass es mir irgendwann schwerer gefallen ist, mir Gesichter zu merken, mir Namen zu merken, den Kontext zu merken, wo habe ich jetzt welche Personen kennengelernt. Und das sind so schleichende Faktoren, wo man merkt, okay, jetzt werde ich langsam ein bisschen müder. Ich kann so einen Wasserfall nicht mehr so richtig wertschätzen, wie vielleicht noch 4 Wochen davor. Großstädte mit ihren Wolkenkratzern sehen irgendwie alle ähnlich aus. Und das sind so Indikatoren, wo es ganz wichtig ist, da einen bewussten Break zu setzen. Weil Reisen kann, man kann sich das halt kaum vorstellen, wenn man es nicht mal selbst gemacht hat, kann unglaublich anstrengend sein, weil man so viele verschiedene Einflüsse hat. Ich war in 30 Ländern unterwegs, das heißt im Worst Case 30 Mal ein neues Transportsystem, neue Währung, neue Menschen, neue Kulturen etc. Und natürlich macht das was mit einem. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, regelmäßig auch Pausen einzulegen. Und ja, da kommt es halt auch wieder ins Spiel, möglichst flexibel und offen auch zu sein für solche Pausen und zu sagen, wenn man das Gefühl hat, dass man einen Break braucht, dann nehmt euch diesen. Es ist eure Reise, es war meine Reise. Man sollte nicht versuchen, zu sehr anderen zu gefallen, weil man auch auf der Reise feststellt, oh ja, Leute interessieren sich schon irgendwie dafür, aber sind auch kilometerweit weg. Die haben eigentlich überhaupt keine Ahnung, wie es einem geht. Und deswegen ist es da ganz wichtig, auf sich selbst zu hören.
Ja, das sind alles wahre Worte. Und ich glaube, hier in dem Podcast, die Leute, die zuhören, die sind ja hier, weil sie halt auch schon viel gereist sind. Und ich glaube, das verstehen sehr, sehr viele, was du da jetzt gerade so gesagt hast. Und viele sehen dich darin. Und für alle die vielleicht jetzt gerade neu hier sind und überlegen, irgendwann mal eine Weltreise zu machen, ist das etwas, was man auf jeden Fall im Hinterkopf haben sollte. Ich würde sogar sagen, diese Travel Fatigue, die kommt relativ schnell am Anfang und die kommt in Phasen. Sie kommt nicht immer auf einmal. So nach 10 Tagen ist schon fast das allererste Mal, wo man das Gefühl hat, boah, ey, das ist jetzt eigentlich schon richtig, richtig viel gewesen, wo man schon eine Pause braucht von dem, was man erlebt hat. Das ist übrigens auch der Grund, lustigerweise, bei meine Gruppenreisen sind meistens kürzer als 10 Tage. Weil 10 Tage, der zehnte Tag sind immer so die Tage, wo diese ganzen Erlebnisse, die ja bei unseren Gruppenreisen ja sehr, 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 sehr viel sind und sehr voll sind. Unsere Tage sind wirklich vollgestopft und sie haben einen gewissen hohen Preis, aber sie bieten halt eben auch wirklich sehr, sehr viel im Vergleich zu vielen anderen. Und ich habe eine Reise, das ist Uganda. Wir haben vom Vorgespräch so ein bisschen darüber gesprochen. Die ist 11 Tage. Und Tag 9 und Tag 10 ist der Nachmittag zur freien Verfügung. Genau aus dem Grund. Um den Leuten den Raum zu geben, sich zurückzunehmen und das alles so zu verarbeiten. Und für alle die, die sagen, ich bin nur einmal in Uganda im Leben, ich möchte auch die 2 Tage voll haben, da haben wir Add-ons, die jeder dazu buchen kann. Einfach um zu sagen, so jeder ist so anders, aber ich aus meiner Erfahrung als Reiseveranstalter von vielen Reisen, die ich gemacht habe, ist so, die erste Travel Fatigue, egal wie toll die Reise ist, kommt nach Tag 9 oder 10 meistens. Und dann kommt sie meistens so bei Tag 25 bis 30 nochmal. Und dann kommt irgendwann nochmal ein ganz großer Punkt. Ich weiß jetzt nicht, ob du dich da
wieder siehst,
aber ja. Und diese Momente, da muss man sich darauf einstellen und wissen, dass das kommt. Ehrlich gesagt habe ich da mich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt, warum das so ist. Ob unsere Festplatte einfach irgendwie nur diese Kapazität hat und dann an diesen Punkten halt irgendwie langsamer läuft und einfach wieder Platz geschaffen werden muss. Aber das ist so, dass meine Beobachtung von vielen Gesprächen, die ich geführt habe und vielen Gruppenreisen, die ich gemacht habe, ist so, sie kommt in Phasen und die erste Phase kommt nach 9 bis 11 Tagen und dann irgendwann so nach einem Monat ungefähr und dann nochmal irgendwann viel später nochmal viel mehr. Und das ist dann dieser Monat, den du dir freigenommen hast. Das ist der Monat, wo ich dann gesagt habe, so, ich brauche wieder Routine. Genau. Und diese dritte Welle ist meiner Erfahrung nach unterschiedlich. Die kann man nicht auf einen nach irgendeinem Intervall stellen. Das ist dann wieder was Persönliches und es kommt immer darauf an, welche Erlebnisse man gehabt hat und welcher Intensität man sie gehabt hat. Bei den einen ist es nach 3 Monaten, bei den anderen ist es nach 6 Monaten, bei anderen noch viel später. Aber sie kommt, das ist ganz sicher.
Auch da ist es ja wieder so, wenn wir uns zurück in den Alltag sozusagen reinversetzen, dann ist es ja auch so, dass die meisten Leute 5 bis 6 Tage die Woche arbeiten und viele ja dann auch klassischerweise den Sonntag oder dann irgendwann ja auch mal einen Tag brauchen, wo man so ein bisschen zurückfährt. Und das ist auf Reisen genauso. Also auch da wieder, man packt sozusagen sein ganzes Leben in den Rucksack ein. Und ich kann mir vorstellen, also man erlebt halt noch viel, viel mehr. Man muss viel mehr für sich verarbeiten. Und irgendwann, ja, kommt so ein Information Overload, wo man merkt, okay, jetzt muss ich mich zurücknehmen. Und wenn man das aber nicht macht und overpaced, ja, dann führt das dazu, dass man irgendwann richtig müde wird. Man hat gar keine Energie, was zu tun, was dann einen unglaublichen psychischen Druck auch auslöst, weil man sich so denkt, ja, jetzt bin ich hier auf Koh Phangan in Thailand oder auf der chinesischen Mauer in Peking oder sehe den Mount Fuji in Japan gerade oder bin irgendwo im Amazonas und kann es aber nicht so richtig aufnehmen. Ich kann es nicht so richtig verarbeiten. Ich kann es nicht genießen, weil ich so mit mir selbst, so mit meiner eigenen Müdigkeit beschäftigt bin, dass ich das gar nicht mehr wertschätzen kann. Und das löst dann so einen psychischen Druck dann auch aus. Und dann ja, ist das so ein Strudel, in dem man langsamer reingerät, wo es halt sehr, sehr schwer auch wieder ist, wieder rauszukommen.
Und das braucht halt eben entsprechend diese Zeit, diese Pause, diesen Reset und auch diesen Mindset. Ja. Das ist das Krasse. Wir sprechen hier von etwas, wo wir halt eigentlich, also wir sind ja total privilegiert, dass wir das überhaupt dürfen, dass wir das überhaupt können. Und das wissen wir auch alle. Und trotzdem schaffen wir es nicht, mental uns so schnell zu resetten, damit wir diese Orte so schnell wieder so, okay, das ist ganz Besonderes. Aber so funktioniert das ja nicht. Und das ist halt eben das Krasse. Also nur weil wir wissen, dass wir privilegiert sind, heißt es nicht, dass wir wissen, wie wir damit umzugehen haben.
Richtig, genau. Und gerade so dieses Wissen, dass wir privilegiert sind, etwas zu tun, löst ja allein schon einen gewissen Druck aus.
Mehr Druck
aus. Dass man sagt, okay, ich bin jetzt privilegiert, das hier alles zu sehen. Warum kann ich das jetzt aber nicht so wertschätzen? Was ist mit mir falsch? Was ist mit mir los? Man zweifelt, man ist wütend auf sich selbst. Man weiß vielleicht auch gar nicht so richtig, woher das kommt. Und das sind dann so Gefühle, so negative Emotionen, die einen dann immer weiter herunterziehen und dann ja dazu führen können, dass es immer schlimmer wird und dass man dann entweder irgendwo total festhängt oder nach Hause fliegt oder ja, es halt gar nicht mehr so richtig genießen kann. Und ich meine, das ist für viele, für mich vielleicht auch eine einmalige Erfahrung jetzt gewesen, so lange unterwegs gewesen sein zu können. Und Deswegen würde ich da appellieren, befasst euch mit dem Thema Reisemüdigkeit. Seid euch bewusst, in welchem Zustand ihr euch befindet. Folgt nicht immer unbedingt anderen, sondern hört viel auf euch selbst. Macht das Beste aus eurer Zeit und entwickelt ein gewisses Bewusstsein für euch selbst, für euer Reisetempo, für eure Bedürfnisse. Und je bewusster man da selbst drüber wird, desto besser wird es auch am Ende.
Ja, absolut. Ich habe jetzt ganz, ganz bewusst eine Stunde nur über Psychologie gesprochen des Reisens, weil ich glaube, wir machen hier einen Zweiteil daraus und dann sprechen wir im zweiten Teil so ein bisschen mehr über deine Reise selbst. Aber noch eine Sache, mit der ich diese Folge jetzt gerne abschließen würde, ist, du hast alle Kontinente gesehen. Mhm. Welcher Ort hat dein Weltbild am meisten zertrümmert und dich gezwungen, neu über die Welt und unseren Planeten nachzudenken? Gibt es da ein Erlebnis, auf das du es runterbrechen kannst?
Ich würde sagen, dass es vielleicht so zwei, drei verschieden gelagerte Erlebnisse gibt. Also was die Natur angeht, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, was das Thema Klimaveränderung angeht, ist definitiv die Antarktis etwas gewesen, was mich sehr geprägt hat, weil es erstmal an sich schon ein sehr, sehr spezieller Kontinent ist und ich mich auch lange damit beschäftigt habe, ob und in welchem Rahmen ich das mache, weil ich ganz genau weiß, dass ich da sehr, sehr privilegiert bin, das zu tun und dass es auch einen gewissen Footprint hat. Aber auf der anderen Seite auch nochmal so ganz krasses Bewusstsein dafür bekommen habe, was gerade auch so aktuell passiert. Also wenn man da vor Ort ist, wenn man sieht, dass das Gletscher abgehen, dass das Eis langsam schmilzt, dass die Tiere sich auch relocaten müssen aufgrund der Klimaerwärmung, dann ist das etwas, das hat mich da so von der Natur her sehr stark geprägt. Und von den Menschen her, habe ich so ein Land wie French Polynesia zum Beispiel in der Südsee noch in Erinnerung, ein Land, wo die Menschen halt am komplett anderen Ende der Welt wohnen, mit komplett anderen Problemen oder auch mit viel weniger Problemen manchmal auch handhaben, in Erinnerung geblieben. Dann asiatisch geprägte Länder, wo die Leute sehr, sehr freundlich sind, wie in Thailand zum Beispiel, aber auch sehr, sehr arm sein können, wie in Laos, wo die touristische Infrastruktur nicht ausgebaut ist. Und wo die Leute massivst vom Tourismus abhängig sind und ich da auch immer wieder auch Gespräche mit Locals hatte, was die Covid-Pandemie auch mit solchen Ländern gemacht hat. Das hat mich geprägt. Dann war ich zufällig direkt vor der US-Wahl in den USA. Ich habe die Election an sich in Mexiko dann verfolgt aufgrund der geeigneten Zeitzone. Auch das hat mich geprägt, wenn man sich da so mit einzelnen Leuten unterhalten hat und da auch so ein bisschen Perspektivwechsel ist so ein starkes Wort. Also sich mit Leuten unterhalten und so ein bisschen mehr die Beweggründe verstanden, warum sie so denken, wie sie denken. Und diese verschiedenen Erfahrungen haben mein Weltbild, meine Perspektive auf den Planeten insgesamt dann doch sehr stark verändert, weil wir in Europa halt eine sehr in den meisten Fällen eine sehr voreingenommene Wahrnehmung haben. Aber wenn man dann mal in so vielen Ländern unterwegs war und man so realisiert, ja, rein von der Einwohnerzahl her ist Europa halt ein gar nichts. Es gibt so viele andere Kulturen, Stämme, Länder, Nationalitäten, die einfach rein numerisch in einer solch großen Überzahl sind, mit solch anderen Sichtweisen. Dass es immer nur eine Perspektive ist, aus der wir hier in Europa gucken, dass es viele andere verschiedene Perspektiven auch gibt, die ich immer noch in Erinnerung habe, die ich auch sehr wertschätze, auch wenn ich persönlich natürlich nicht immer mit den Sichtweisen übereinstimme, aber trotzdem auch da wieder dieses Bewusstsein zu haben, dass es diese Sichtweisen gibt, bringt einen, glaube ich, insgesamt dann unheimlich weiter.
Total, total spannend. Ich habe, wenn ich dir so zuhöre, dann gibt es aber auch noch einen Spruch, der bei mir immer im Hinterkopf jetzt gerade war, ist, wenn du wissen willst, wie gefährlich und schlecht die Welt ist, dann schau die Nachrichten. Und wenn du wissen willst, wie schön und toll die Welt ist, dann geh reisen. Und Damit würde ich jetzt einfach mal Teil 1 unseres Gesprächs abschließen. Patrick, vielen Dank, dass du da bist und dass wir über deine Reise sprechen. Und in der nächsten Folge sprechen wir einmal ganz genau über die Finanzen dieser Weltreise und aber auch die ganzen Stopps, was du alles genau erlebt hast. Denn das haben wir jetzt gerade nur immer wieder so angekratzt. Also es bleibt weiterhin spannend.
Ja, sehr schön. Ich freue mich auf den zweiten Teil.